Ein Chef, liebe Gemeinde, hat das Gefühl, dass seine Mitarbeiter ihn nicht genügend respektieren. Um allen klarzumachen, wer der Herr im Hause ist, hängt er ein Schild an seine Bürotür mit der Aufschrift: Ich bin der Chef. Als er von der Mittagspause zurückkommt, hängt statt des Schildes ein Zettel an der Tür: Ihre Frau hat angerufen, sie will ihr Schild zurück. Wie viele Anschläge können Sie denn so in der Minute? Fragt der Chef. Und die Frau, die ihm gegenüber sitzt, antwortet: Suchen Sie eine Sekretärin oder einen Terroristen? Hast du gehört? Unterhalten sich zwei Firmenmitarbeiter: Unser Direktor ist verstorben. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, wer da mit ihm gestorben ist. Wieso mit ihm? Na, in der Anzeige stand doch: Mit ihm starb einer unserer fähigsten Mitarbeiter. Und ein Angestellter möchte von seinem Chef einmal mehr Geld haben. Und er fragt: Haben Sie, Chef, nicht auch den Eindruck, dass mein Gehalt in keinem Verhältnis zu meinen Fähigkeiten steht? Sie haben recht, aber ich kann Sie doch nicht verhungern lassen, antwortet der Chef. Zum Thema Mitarbeit im Reich Gottes: Die schönste Geschichte, die den Gedanken der Mitarbeit mit den Prinzipien der Reformation verbindet, ist Lukas 5, 1 bis 11. Ich lese sie uns und wir stehen noch einmal auf dazu. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen, und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen, und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, die großen Gedanken der Reformation aufnehmend möchte ich uns zunächst einfach in aller Kürze Folgendes zurufen: Gründet euer Leben nicht auf euer Wissen, sondern auf das Wort Gottes. Lebt aus der Bibel. So wie Petrus, der gesagt hat zu Jesus: Auf dein Wort hin werfe ich die Netze noch einmal. Oder wie Martin Luther, der die Bibel übersetzt hat und sie zur Säule der Kirche erhob sola scriptura. Bei uns gilt die Heilige Schrift. Und das Zweite, gründet euer Leben nicht auf euer Schaffen, sondern auf das Werk Gottes. Lebt durch die Gnade, wie Petrus, der sich den großen Fang nicht selbst zugeschrieben hat, sondern merkte, er hat das von Jesus unverdientermaßen geschenkt bekommen und sagt dann, gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Martin Luther hat die zweite Säule der Reformation so formuliert, sola gratia, allein die Gnade Gottes macht uns selig. Wir bekommen nicht das, was wir verdienen, sondern wir bekommen von Gott das, was wir brauchen. Und wir werden von Gott nie mehr mit unserer dunklen Vergangenheit in Verbindung gebracht. Und wir sind nicht das, was unsere Taten aus uns machen, sondern das, was Gott und sein Wort aus uns machen. Darum gründet euer Leben nicht auf euer Schaffen. Die meisten Ergebnisse davon kann man nämlich wieder verlieren, sondern gründet euer Leben auf das Werk Gottes. Lebt durch die Gnade. Und ein drittes, gründet euer Leben nicht auf euer Können, sondern auf die Kraft Gottes. Lebt im Glauben, wie Martin Luther, der gesagt hat, für mich und meine Kirche gilt sola fide, allein durch den Glauben. Und dann hat er ihn erfahren in dem Sinne, dass er im Glauben sich selbst zu seinem eigenen Besten entzogen wurde, um ganz neu auf Gott bezogen zu sein. In einer echten Gottunmittelbarkeit. Gründet euer Leben nicht auf euer Können, sondern auf die Kraft Gottes. Lebt im Glauben. Und das Vierte. Gründet euer Leben nicht auf euer Wollen, sondern auf den Sohn Gottes. Lebt wie Jesus. Lebt mit Jesus, so wie Martin Luther, der seine Säulen für die Kirche zusammengefasst hat mit der einen großen Solus Christus, allein Christus, der gesagt hat, ich habe jetzt eine neue Adresse, ich bin umgetopft aus der Gottesferne in die Gottesnähe, ich bin jetzt in Christus, das ist meine neue Lebensadresse. Und ich lebe davon, dass Gott einen großen Tausch vollzogen hat. Er hat das, was mich ausmachte, meine Verlorenheit auf Christus gelegt. Und das, was Christus ausmachte, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit auf mich gelegt. Darum gründet euer Leben nicht auf euer Wollen, sondern auf den Sohn Gottes. Lebt mit Jesus. So wie dann auch Petrus, der alles liegen lassen hat, um mit Jesus zu gehen. Und jetzt noch ein paar Thesen zum Thema Mitarbeiterschaft. Die erste, die ich formuliert habe, lautet, wir sind nicht erlöst für den Himmel. Das mag euch jetzt überraschen, aber es stimmt trotzdem. Wir sind nicht erlöst für den Himmel, sondern für den Dienst. Als wir uns bekehrt haben zu Christus, sind wir nicht gleich im Himmel gelandet. Ist euch das schon aufgefallen? Warum sind wir eigentlich noch da? Das wäre ja das Schönste und Einfachste, ergriffen von Christus gleich in der Ewigkeit. Aber wir sind nicht gleich dort, sondern wir sind berufen für einen Dienst. Und niemand, das muss ich mir immer wieder selbst klar machen, kann die Aufgaben übernehmen, die Gott für mich vorgesehen hat. Und wenn ich meinen Beitrag nicht leiste, leistet ihn niemand. Ich bin der einzige Mensch, der meine 600 Fähigkeiten, übrigens jeder hat ungefähr so viele, ich bin der Einzige, der meine 600 Fähigkeiten einsetzen kann. Martin und Albert Schweitzer hat gesagt, die einzig wirklich glücklichen Menschen sind die, die gelernt haben, anderen zu dienen. Also wir sind nicht erlöst für den Himmel, sondern für den Dienst. Und eine zweite These, Wer sich im Reich Gottes engagiert, ist bei etwas Unbeschreiblichem, Atemberaubenden und Unbegrenzten dabei, auch wenn es äußerlich nicht immer gleich sichtbar ist. Aber die Gemeinde Jesu hat in jedem Fall Schönheit, Kraft und Potenzial. Und Jesus sagt von ihr, sie kann nicht einmal von den Pforten der Hölle überwunden werden. Und wenn wir es in einem Bild sagen, wir haben Teil an der ältesten, am weitesten verbreiteten, größten, stärksten Firma der Weltgeschichte. Wir sind dabei bei einem Global Player. Und wir haben das beste Produkt aller Zeiten, das Evangelium. Das haben nur wir. Und dieses Evangelium als Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus ist die Hoffnung der Welt, denn es hat Kraft, ein Leben zu verändern. Darum, wer sich im Reich Gottes engagiert, ist bei etwas Unbeschreiblichem, Atemberaubenden und Unbegrenzten dabei. Und wenn es um die Mitarbeit auch von Martin Luther heute geht, dann bedeutet das für meine dritte These, es gibt zwei Arten von Mitarbeitern in der Gemeinde. Es gibt die, die bewirken, um es in einem Bild zu sagen, dass das Gemeindeschiff fährt. Sie sind gewissermaßen die Matrosen und meistens Freiwillige und Ehrenamtliche, auf die wir nicht verzichten können. Und dann gibt es zweitens die, die bewirken, wohin das Gemeindeschiff fährt. Das sind die Offiziere, die Steuerungsmitarbeiter. Die sind oft angestellt. Und jetzt ist wichtig, die einen können nicht ohne die anderen. Die Matrosen nicht ohne die Offiziere und die Offiziere aber auch nicht ohne die Matrosen. Das führt mich zu meiner vierten These. Eine kleine Aufgabe in der Gemeinde Jesu im Reich Gottes benötigt oft ein ganz großes Herz. Und ein kleiner Dienst, angeblich kleiner Dienst, macht oft den großen Unterschied. Und groß ist im Reiche Gottes nicht der, dem viele dienen, sondern der, der vielen dient. Was mich zum fünften gleich bringt. Wir haben Gemeinschaft als Familie Gottes, als Leib Christi, wenn wir den Auftrag seiner Sendung neu annehmen. Nicht die Mission ist eine Aufgabe der Kirche, sondern die Kirche ist ein Werkzeug der Mission. Es gibt nicht die Sendung, weil es uns als Gemeinde gibt, sondern es gibt uns als Gemeinde, weil es eine Sendung gibt. Wir haben das Evangelium, wir haben es schon gesungen, um andere dafür zu gewinnen. Und wenn wir uns senden lassen, ergreift Gott neu das Wort. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, nämlich das Verlorene. Und das beginnt mit einer bestimmten Art, die Menschen zu sehen. Es ist eine Not, Gott nicht zu haben. Und diese Not ist im Blick auf die Ewigkeit, also Gott in Ewigkeit nicht zu haben, dramatisch. Und wenn es bei uns um nichts Ewiges mehr geht, dann dreht sich Kirche und Gemeinde nur mehr um sich selbst. Und dann gehen wir nur in dem Maß auf Menschen zu, als sie uns nützen. Und dann bemerken wir nicht, dass das, was wir tun oder nicht tun, als Kirche mit uns auch etwas macht. Eins ist jedenfalls klar, liebe Gemeinde, das Schiff der Gemeinde wurde nicht gebaut, um mit Hochbetrieb im Hafen zu liegen, sondern um auszulaufen auf den Ozean der Zeit und die Untergehenden zu retten. Das führt mich zur sechsten These. Christen, die dabei nicht mittun, lassen den Leib Christi krank werden. Input ohne Output führt zur Depression. Das zeigt uns die Geografie des Heiligen Landes. Da ist im Norden der grüne, umwachsene See Genezareth, wo es blüht und sprießt, weil der Jordan hindurchfließt. Im Süden Israels mündet er ins Tote Meer und da ist nur Wüste, weil es da stockt und das Wasser nicht mehr weiterlaufen kann. Input ohne Output führt zur Wüste. Darum rufe ich es uns zu, was wir schon gesungen haben. Gewinne Stärke durch ein Leben zur Ehre Gottes. Gewinne Wärme durch ein Leben in der Familie Gottes. Gewinne Tiefe durch ein Leben nach den Prinzipien Gottes. Und gewinne Größe durch ein Leben im Dienst Gottes. Und schließlich gewinne Weite durch ein Leben als Botschafter Gottes. Erinnert euch noch einmal kurz an die Geschichte vom Fischzug des Petrus zum Schluss. Wir müssen uns Jesus hier vorstellen als einen, der Petrus beobachtet hat, ob er geeignet ist als Mitarbeitender im Reich Gottes. Und bei der Mitarbeit geht es zunächst um diese Frage, um die Handlungsorientierung. Ist da jemand, der nur Probleme macht oder Probleme löst? Und Jesus sieht bei Petrus, der hilft ihm mit seinem Boot. Jesus war ja akustisch und platzmäßig in der Defensive. Und Petrus hat ihm geholfen. Und Jesus hat bei ihm Handlungsorientierung gesehen. Und das war gut. Das ist die Frage, was tue ich? Aber zur Handlungsorientierung kommt die Hörorientierung. Worauf höre ich? Das war auch die Frage bei Petrus. Hört er auf die Fachleute, die sagen, wenn man in der Nacht nicht Fische gefangen hat, kann man es erst recht am Tage nicht? Oder höre ich auf Jesus, der sagt, werft die Netze noch einmal? Und Jesus hat bei Petrus beobachtet, der hört auf mich. Der hat nicht nur die richtige Handlungsorientierung, sondern auch die richtige Hörorientierung. Und er hat ein drittes, er hat die richtige Selbstwahrnehmung. Das ist die Mitarbeiterfrage, wen ehre ich? Er hat sich diesen großen Fischfang, ich habe es schon gesagt, nicht selbst zugeschrieben. Das habe ich aber gut gemacht. Ich bin ein Fachmann, ich kann das sehr gut. Einer hat gesagt, gehe von mir hinaus, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Darum geht es auch bei Mitarbeitern im Reich Gottes. Wen ehre ich? Deswegen haben wir gesungen, gleich im ersten Vers des Chorus, geschaffen, um Gott zu ehren. Wen ehre ich? Und dann hat Jesus bei Petrus ein Zielbewusstsein und eine Begeisterungsfähigkeit wahrgenommen. Das ist die Frage, wovon träume ich? Wie groß sind meine Träume oder wie kleinkariert sind sie? Petrus hätte sagen können, das war der Fang meines Lebens, das genügt mir. Davon habe ich so viel, dass ich ausgesorgt habe. Aber er war offen für die noch größere Vision, die Jesus ihm geben wollte. Sei jetzt nicht nur Fischefischer, sondern Menschenfischer. Wovon träume ich? Und eine letzte Sache hat Jesus bei Petrus wahrgenommen, sein Preisbewusstsein und seine Verfügbarkeit. Das ist die Mitarbeiterfrage, was lasse ich? Petrus hat die Netze gelassen, den Strand gelassen und das Boot gelassen, um Jesus nachzufolgen. Und darum ist er dann auch wirklich Menschenfischer geworden. Wie wird man zum Menschenfischer? Indem man anderen erzählt, dass man glaubt. Indem man anderen erzählt, was man glaubt. Indem man anderen erzählt, wie es zu diesem Glauben kam und was es für einen bedeutet. Über den Glauben sprechen lernen wir, indem wir es tun. Aber das gilt nun auch am Schluss dieser Geschichte. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Herr Jesus, auch uns kannst und willst du gebrauchen. Hilf uns zur rechten Handlungsorientierung, dass wir nicht nur Probleme machen, sondern Probleme lösen. Hilf uns zur rechten Hörorientierung auf deine Stimme und auf dein Wort. hilf uns, nicht unsere Ehre zu suchen, sondern deine. Und einen großen Traum zu träumen. Nicht nur kleinkarierte Ziele zu haben und dann noch ein Preisbewusstsein zu entwickeln, was wir zu lassen haben, um dir ganz zu gehören und von Herzen zu folgen. Wir danken dir für Martin Luther und seine Reformation. Wir danken dir für sein Teamwork. Hilf, dass auch wir in unserer Kirche und Gemeinde das noch mehr erleben, dass wir gemeinsam dein Werk treiben, dass du dann auch in besonderer Weise segnen willst. Wir wollen uns neu dir zur Verfügung stellen. Amen. Auf Gottes Wort hin, das wir gehört haben, geben wir Antwort und wir stehen auf zum gemeinsamen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und nun als Überleitung zur Feier des Abendmahles.